Guten Morgen. Ich bin direkt an meinem Stuhl hängen geblieben. So. Entschuldigung. Geht? Okay. Schönen guten Morgen. Freut mich, hier zu sein. Freut mich, dass ihr alle hier seid. Bei dem Wetter. Es ist ja immer eine gute Sache, in die Gemeinde zu kommen, bei dem Wetter im Besonderen. Dann zieht einen nichts nach draußen. Hier ist es heute auch recht warm, weil die Außentemperaturen ja nicht schlecht waren. Ne? Ja, ich habe heute so ein bisschen viele Dinge im Kopf, aber das habe ich ja oft. Mal schauen. Ja, also ich möchte heute über den nächsten Schritt sprechen. Über den nächsten Schritt für jeden Einzelnen. Und über den nächsten Schritt für uns als Gemeinde. Also ich habe mir viele Gedanken drum gemacht und hatte diese Stelle aus Markus 9, 24. Da lese ich jetzt mal drei Übersetzungen vor. Erstmal die Schlachter. Und sogleich rief der Vater des Jungen mit Tränen und sprach: Ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Dieses Loszukommen steht in der Übersetzung in Klammern, aber ich fand das so gut. In der Hoffnung für alles steht: Verzweifelt rief der Mann: Ich vertraue dir, ja, hilf mir doch, meinen Unglauben zu überwinden. Und in der neuen Genfer steht, da rief der Vater des Jungen: Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Erst als ich schon mehrere Seiten getippt hatte, ist mir aufgefallen, dass das ja die Jahreslosung ist. Habe ich vorher gar nicht kapiert. Habe gesagt, gut, Herr, dann passt es doppelt. Also, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Aber vorher sagte er: Ich glaube. Das war ja schon alles fortgeschritten. Dieser Mann hatte bestimmt schon gehört, dass Jesus Zeichen und Wunder getan hatte. Vielleicht hatte er schon gehört, dass er die 4000 gespeist hat. Vielleicht hat er schon gehört, dass Blinde sehend geworden sind, alles. Und er steht jetzt vor Jesus und er muss ja irgendeinen Glauben gehabt haben. Deswegen sagt er ja: Ich glaube. Aber er steht vor ihm und kann es trotzdem nicht glauben, dass sein Kind frei wird. Und er hat wirklich große Not gelitten. Der Junge war ja wirklich, es schmiss ihn mal ins Feuer, mal ins Wasser. Die konnten wahrscheinlich kaum genug auf ihn aufpassen, dass nichts Schlimmes geschah. Und er sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und da habe ich so gedacht, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wie oft ging es uns so? Wie oft ging es uns so? Wir sind entschieden, Gott zu folgen. Wir sind entschieden, seine Jünger zu sein. Wir sind entschieden, das zu tun, was er möchte, was das Wort Gottes sagt. Aber es zieht uns immer so in diesen Unglauben hinein. In diese Phase, wo ich sage: Ach Gott, warum hast du nicht getan? Und warum ist das jetzt so? Und. Es gibt sogar Christen, die so verzweifelt sind über unsere politische Weltsituation. Obwohl ich denke, wenn man die Bibel intensiv liest, weiß man, dass gewisse Strukturen biblisch sind. Und da brauchen wir auch nicht gegenbeten. Wir brauchen nicht gegen etwas beten, was in der Bibel über die Endzeit steht. Das wird so oder so geschehen. Das verpulvert nur unsere Kraft. Also, deswegen möchte ich ganz gerne erstmal so über uns persönlich sprechen. Was ist der nächste Schritt für jeden Einzelnen? Da ist es ein großes Feld. Ich muss ein bisschen anders reden irgendwie, sonst komme ich nicht bis zum Ende der Predigt. Ich habe schon Bonbon. Der nächste Schritt. Ich hole mir mal meinen Tee. Heute habe ich eine Ausnahmeregelung. Sonst dürfen wir keinen Tag Kaffee mit hier reinbringen. Ist ja auch nur Tee. Was ist der nächste Schritt für jeden Einzelnen? Was ist der nächste Schritt? Ist der Schritt vielleicht mal zu entscheiden, überhaupt mal wieder zu glauben? Ist der nächste Schritt einfach etwas loszulassen, auf Gott zuzugehen, in die Jüngerschaft hinein, wo du weißt, dass du das nicht mehr machen sollst, dass du dich damit nicht mehr beschäftigen sollst, dass du da nicht mehr drin gehen sollst? Ist es vielleicht das? Ist es vielleicht ein Schritt in die Ehrlichkeit hinein, wo ich immer mal wieder geschummelt habe, wo ich gedacht habe, das kann ja nicht so schlimm sein? Ich habe schon mal jemanden gehört, ach, das kann man dann ja auch als Gottes Segen sehen. Irgendwie ging es um falsch herausgegebenes Geld oder so. Aber was ist der nächste Schritt für jeden Einzelnen? Und wie ist das in dieser Gemeinde, das für dich selber zu entscheiden? Haben wir auch so eine Ebene, dass das in Ordnung ist? Dass das in Ordnung ist. Dass wir mit allen kommen dürfen, sagen dürfen, das ist mein Problem, aber ich will jetzt diesen nächsten Schritt gehen, für mich persönlich da rauszugehen. Nicht mehr in dieser Sünde zu leben. Und wenn ich es nicht mehr kann, kann ich ja immer zu jemandem gehen, kann ich beten. Der Rino hat letztens so wunderbar gesagt, eine Lebensbeichte ist nichts Schlechtes. Würde ich recht geben, hat mir auch gut getan. Einfach mal aufzuräumen. Ich habe immer gesagt, ich habe in den Jahren, als wir rausgegangen sind aus Gemeinde, meinen Keller aufgeräumt. Ich meine wirklich meinen Keller von meiner religiösen Prägung, von meinen Prägungen, die ich mir selbst dann angewöhnt habe, aber auch wirklich von religiösen Prägungen, wo ich dachte, die sind richtig und Gott hat das so komplett umgedreht. Und es ging mir in der Zeit nicht gut. Ich bin nicht lachend über die Straßen gegangen. Es ging mir schlecht, weil es ging ja an meine Substanz. Aber oft ist es so, dass wenn wir den nächsten Schritt entscheiden zu gehen, dass es an unsere Substanz geht. Wir wollen auch nie was von Druck oder so hören. Aber was macht denn Druck mit uns? Wenn Jesus sagt, ich bin der Töpfer, ihr seid der Ton. Ich glaube, der Ton kriegt echt Druck. Und wenn das Gefäß nicht schön ist, macht man einmal Platsch. Und dann dreht sich das weiter und dann wird das neu geformt. Oder wenn er sagt, wir sollen sein wie geläutertes Gold. Das ist Feuer. Das ist mehr als Druck. Aber ich möchte eins sagen. Ist es nicht danach viel, viel besser? Wenn wir in diesem Druck bestanden haben und entscheiden, ich gehe da raus und sagen, Herr, hilf du mir. Wie oft müssen wir sagen, Herr, mach du das in mir. Herr, hilf du mir. Wie viel besser ist es danach, wenn es uns gelungen ist, das zu verändern? Ist dieser Druck nicht oft das Einzige, was uns, also wären meine Kinder nicht so krank gewesen, wie sie vor 10 Jahren krank waren, hätte ich vielleicht viele Dinge im Gebet nicht gesagt. Ich habe irgendwann gesagt, Herr, nur du kannst es machen. Und das war die Kehrtwende, weil ich wieder in diesem Moment mein ganzes Herz gegeben habe, aus einer ganz schlimmen Not heraus, mit 2 Kindern, wo wir nicht so richtig wussten, was die hatten, alle beide nicht. Bei dem einen ging das schon über Jahre und bei dem anderen ging das damals schon über ein halbes Jahr. Und wir waren in allen Unikliniken in der ganzen Umgebung, kein Mensch konnte ihm helfen. Das macht einem Druck. Das macht einem Druck. Und wie viel haben wir gebetet? Und wie viel haben wir gesagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Wir sind doch Christen. Wieso tut das der Herr nicht? Das macht wirklich Druck. Wenn ein Kind was hat, das macht Druck. Oder wenn man selber krank ist, das macht Druck. Weil man da ja alles tun würde, dass sich das ändert. Aber man kann nichts tun. Man kann nichts tun. Also deswegen, was ist der nächste Schritt für jeden Einzelnen? Der eine mag heute vielleicht entscheiden, einen kleinen Schritt zu tun, der andere einen großen. Aber was ist die Entscheidung? Was ist die Entscheidung? Muss ich was loslassen? Muss ich in die Nachfolge Jesu gehen, wo ich genau weiß, das will Jesus nicht? Oder will er einfach nur, dass er sagt, mach weiter so. Mach einfach weiter so. Dein nächster Schritt ist weitermachen. Dein nächster Schritt ist weitergehen, weiter das Evangelium sagen, was auch immer. Eigentlich soll das alles heute unheimlich Mut machen. Das wäre so mein Wunsch. Weil wir immer wieder vor diesem nächsten Schritt stehen. Also leider steht im Wort Gottes nirgendwo, bekehr dich und dann hast du es bequem. Bekehr dich, dann hast du genug Geld, dann bist du immer gesund, deine Kinder sind gehorsam und machen, was du willst. Das habe ich nicht gefunden. Wenn das jemand von euch in der Bibel findet, kommt sofort zu mir. Also es ist wirklich so. Das ist die Täuschung. Wir denken das nämlich oft. Wir denken oft, ich habe mich doch jetzt entschieden, warum tut Gott jetzt nicht, was ich möchte? Ich glaube auch tatsächlich, ich könnte mal gucken, was hier noch draufsteht, ne? Ich glaube auch tatsächlich, dass wir so ein bisschen in falsche Prägungen reingefallen sind. Also ich habe viel von Kenneth Hagin zum Beispiel gelernt und da gibt es noch viele andere. Aber ich merke bei anderen, als auch sehr oft bei mir selber, wir haben dann das Glauben ausgesprochen, gebetet. Und was passiert dann, wenn es nicht geschieht? Was passiert dann mit uns? Mich beschäftigt dieses Thema unheimlich, weil wir ja dadurch auch konfrontiert sind durch die Heilungsgottesdienste. Was passiert, wenn Gott es nicht tut? Wie ist dann unsere Haltung? Weil wir können ja nicht heilen. Wir haben ja nur den Auftrag, legt die Hände auf, betet, es wird besser werden. Wir haben den Auftrag zu glauben, den haben wir. Den nehme ich jetzt nicht raus. Immer glauben. Aber was passiert, wenn es Gott nicht tut? Was passiert mit uns? Ich glaube, die größte Gefahr ist, gegen Gott so ein bisschen, und wenn es nur so ein Millimeter ist, in Rebellion zu kommen. Einfach unzufrieden zu werden, zu sagen, Gott, warum tust du das nicht? Ich meine, unsere Standardbeispiele sind ja diese verstorbenen Kinder. Keiner von uns versteht das. Keiner. Und ich glaube auch, dass das eine Elternpaar, wir haben ja schon seit Jahren keinen Kontakt mehr, ich glaube, die sind also damals vom Glauben abgefallen. Also und dann wurden die ja noch so zornig gegen uns, ganz schlimm gegen Kennedy, auch gegen mich. Und deswegen war es dann auch besser, nicht zu schreiben, weil wir dann immer wieder was Negatives ausgelöst haben. Ich verstehe die schon. Die haben gedacht, wir beten, wir tun alles für Gott und ihr einziges Kind stirbt. Ne? Manchmal denke ich so über König David nach. Solange sein Sohn gelebt hat, hat König David die ganze Zeit gebetet, obwohl Gott gesagt hat, dieses Kind werde ich wegnehmen wegen deiner Sünden. Gott hat ein Kind sterben lassen, weil David fremdgegangen ist. Oder sich eine Frau genommen hat, er hatte sowieso mehrere Frauen, die verheiratet war und seinen Mann an die Front, ihren Mann an die Front geschickt hat, damit er umgebracht wird. Ganz klar, der hat ihn umgebracht. Aber ich glaube, der hatte mehr Demut vor Gott, als wir heute oft haben. Weil Gott hat es getan. Ist er ein ungerechter Gott? Ist Gott ein ungerechter Gott? Und ist das nicht oft das, was unsere nächsten Schritte blockiert? Ist das nicht oft das, wo ich genau weiß, da soll ich hingehen, aber in meinem Kopf oder auch in meinem Herzen ist eine Verletzung, wo ich sage, nee Herr, das hättest du anders machen können. Warum hast du das nicht getan? Warum hast du das nicht getan? Ist das nicht oft das, was uns so lahmlegt? Und wo wir einen Schritt, ohne es zu merken, gehen wir einen Schritt zurück vom Thron Gottes. Ohne es zu merken, trennen wir uns dadurch. Glauben ist nicht, also wir haben ja den Wunsch, wenn wir so beten immer, dass Gott es tut. Ist ja auch richtig so. Aber wenn er es nicht tut, das ist doch unsere Herausforderung. Aber Glauben heißt nicht, dass wir nur dann weiter glauben, wenn er es getan hat. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Weil wir sonst innerlich zumachen. Ich kann hier auch viel erzählen, kann aber innerlich zu sein und sagen, ich brauche auch keine Heilungsgottesdienste mehr, Gott tut es ja doch nicht oder zu selten. Oder ich entscheide mich, was im Wort Gottes steht, zu sagen, er hat gesagt, wir sollen es tun, wir sollen für Kranke beten und fertig. Und wir tun das. Und er wird uns ja auch nicht eines Tages fragen, ob wir es gar nicht getan haben oder er wird uns keine Vorwürfe machen, wenn wir es getan haben, dass nicht geheilt worden ist. Er wird uns keine Vorwürfe machen, weil er genau weiß, dass er derjenige ist, der heilt. Also das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Und es ist auch ganz oft so, ich sage ja ganz gern, nicht rechts oder links vom Pferd fallen. Ne? Dass wir einerseits den Glauben nicht verlieren. Viele Menschen haben schon den Glauben durch solche Dinge wirklich verloren. Die haben ihren Glauben so fest auf Dinge gegründet und so fest geglaubt, vielleicht gefastet, gebetet und es ist nicht geschehen. Aber ich glaube, das ist nicht Jüngerschaft. Jüngerschaft ist, das zu glauben, aber Gott hat immer das letzte Wort. Hat er doch, wissen wir doch. Wissen wir doch in allem, hat er doch das letzte Wort. Dieses Gott ist Gott, glaube ich, was auch die Heilungsgottesdienste angeht, was einfach unseren Glauben als komplette Gemeinde angeht, glaube ich, ist ganz wichtig für jeden selbst, diese Schritte zu gehen und seine Entscheidung zu treffen. Wir können als Gemeinde viel propagieren. Wenn 3/4 der Gemeinde das nicht mittragen, ist es natürlich fraglich, wie wir da weiterkommen oder alle. Oder auch wenn nur einer nicht richtig mitgeht, ist es so schade. Und deswegen ist es so, ich habe so eine ganz markante Stelle rausgesucht aus Apostelgeschichte 7,49. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr. Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Ich merke so, wenn ich meine stillen bin ich aus? Doch, ich bin wieder an. Und ich merke, wenn ich so meine stille Zeit, meine Gebete morgens, wenn ich die damit anfange, Gott zu loben und zu preisen. Einfach nur auf Gott zu schauen, was er geschaffen hat, das Universum, die Sonne, Mond und Sterne, dieses System. Wenn wir nur ein bisschen rausfliegen würden, wären wir alle tot, wäre kein Leben mehr auf der Erde. Und dann komme ich aber immer für mich auf die Vegetation. Na, also ich sage, Herr, das ist jetzt so ein Phänomen, wenn so die Bäume, ne, das ist wie totes Holz, wie totes Holz. Und dann wird es warm und es hat geregnet und aus diesem Stück Holz kommt dieses ganze Grüne wieder raus. Jedes Jahr, jedes Jahr, jedes Jahr. 10 Jahre, 20, 30, 40, 100 Jahre. Was ist denn da drin in den Bäumen? Was hat Gott da hineingelegt? Die müssten ja alle viel, viel dicker sein, wenn er das alles hineingelegt hat. Und mich persönlich begeistert das. Das ist für mich Größe Gottes im Kleinen. Weil das Universum und alles kann mir das nicht vorstellen. Es mag Leute geben, die können sich das mehr vorstellen. Für mich ist es schon schwierig, mir die ganze Erde vorzustellen. Wir wissen das, ne, so. Aber wenn dann irgendwelche Funktionen, mein Sohn will mir schon mal irgendwelche Funktionen erzählen, dann sagt er schon mal, du verstehst das nicht, ne, Mama? Ich sag nicht, ich verstehe das nicht. Aber man muss nicht alles verstehen, ne? Aber wie groß Gott ist. Und wenn wir ihn da loben und preisen, dann wird uns genau diese Stelle bewusst. Er hat Himmel und Erde gemacht. Wer will mir einen Ort der Ruhe geben, sagt er. Und ich habe das Gefühl, wenn wir da so mehr runterkommen können unter die Demut des Herrn, dass wir natürlich beten sollen, dass jeder natürlich vor Gott gerechtfertigt ist und jeder mit seiner Schuld kommen darf, dass Gott das vergibt. Wenn wir ehrlich bekennen, vergibt er das und nimmt das weg. Aber dass es doch um Gott geht, dass es darum geht, dass wir dieses große, große, große Glück haben, dass uns jemand Jesus Christus gepredigt hat, dass wir den Herrscher anbeten dürfen, dass wir erkannt haben, dass Jesus Christus für unsere Schuld und Sünden gestorben ist und dass einfach dass das den Glauben ausmachen soll. Das macht den Glauben aus, dass wir Jesus Christus verkündigen. Es macht auch nicht den Glauben aus, dass wir Heilung verkündigen. Es macht auch nicht den Glauben aus, dass wir eine große oder kleine Gemeinde sind. Sondern es macht, unsere Aufgabe ist, Jesus Christus und sein Werk zu verkündigen. Und ich finde, das bringt einen das auch wieder so runter, weil da geht es doch weniger um mein Ding, sondern da geht es wieder ganz klar um Gottes Auftrag, ganz klar. Wie groß ist der Herr? Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder welches ist der Ort meiner Ruhe? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Ich glaube, die Stelle steht ganz bewusst da drin, um allem entgegenzuwirken, wo wir denken, wir könnten etwas machen. Wo wir denken, wenn jemand einen Garten hat, pflanzt er ja im guten Gefühl oder auf seiner Fensterbank Samen ein. In gutem Gewissen und hofft, da kommt ein Möhrchen raus oder ein Blümchen raus oder eine Tomate raus. Ich bin damit groß geworden, ich habe aber kaum einen Garten. Also kommt aus so einem klitzekleinen Samen, habt ihr euch das mal angeguckt? Jetzt werdet ihr dran denken, wenn ihr nächstes Mal eine Tomate esst. Diese ganz kleinen Samen, die werden dann getrocknet und dann werden die in die Erde getan und auf die Fensterbank gestellt. Und dann sind das solche Pflänzchen, dann werden die auseinandergepflanzt. Und im Sommer, wenn es gutes Wetter ist, nicht zu viel regnet, dann hängen da viele den ganzen Sommer über. Auch kommt aus diesen grünen Stängelchen Tomaten, Tomaten, Tomaten raus. Die waren vorher auch nicht, die Tomatenpflanze ist nicht dick. Die waren vorher ja auch nicht alle da drin, die Tomaten. Und trotzdem kommen die raus. Und diese Tomate ist so ein Zeichen von der Größe Gottes, weil er auch alles gemacht hat, damit wir essen können, damit wir zu trinken haben. Trotzdem hat er das Universum geschaffen. Und trotzdem sind wir auch nicht zu klein, als dass wir hier seine Errettung in Anspruch nehmen dürfen, als dass er seine Hand auf unser Leben legt. Wir verstehen viele Dinge nicht. Und warum Gott dann nicht heilt und warum er es nicht tut, was wir doch so geglaubt haben, manchmal proklamiert haben, ausgesprochen haben, gebetet haben, das werden wir wahrscheinlich auch nie verstehen. Ich verstehe es nicht. Wie sollen wir das verstehen? Wir denken, Gott liebt uns und dann tut er das alles, aber er tut es trotzdem nicht immer. Und da sich nicht, das ist eigentlich heute, wäre das das Wichtigste, da sich nicht umkippen oder auch nur so ein bisschen zurückgehen zu lassen, sondern zu sagen, nein, beim nächsten Mal bete ich genauso und glaube genauso und glaube ganz genauso und will nicht, dass es irgendwie mein Glaube schwächer wird. Also es geht um nicht entmutigen lassen, ne? Nicht entmutigen lassen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen. Und ich merke so, ich hatte jetzt viel Zeit die Woche, und ich merke so, dass viele Dinge wollen einen eigentlich nur ablenken. Andere Sachen wollen einen beschäftigen. Sie wollen uns auch gerne auf weg vom Nebenkriegsschauplatz, ne? Also der Kriegsschauplatz ist Jesus nachzufolgen. Aber manchmal sind Dinge, die einen nur ablenken, auch christliche Dinge, nur. Schau da nicht hin, Elena. Wenn das nicht deine Sache ist, schau da nicht hin. Gewisse Dinge gehen mich nichts an, die kann ich nicht ändern, aber die können mich vollkommen ausfüllen. Entweder im Positiven ist ja gut, aber auch massivst im Negativen. Was nicht meine Verantwortung ist, ist nicht meine Verantwortung. Da brauche ich nie für gerade zu stehen. Und das ist auch etwas, was dann immer freisetzt. Wofür ich nicht verantwortlich bin, da brauche ich mich nicht beschäftigen. Und das brauche ich auch nicht in meinem Kopf zu lassen. Und letztendlich sind diese ganzen Zustände, durch die wir gehen, die wir nicht verstehen, die wir einfach nicht verstehen. Also theoretisch habe ich auch diesen Zustand, den ich nicht verstehe mit unserem Sohn. Ich verstehe ihn nicht. Ich weiß nicht, warum es immer weiter so läuft, weil der schon über 30 ist. Ich verstehe es nicht. Und auch konnte ich keine Erkenntnis von Gott bekommen, was das bringen soll. Ich glaube auch nicht, dass es was bringt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat nicht meinen Glauben geschwächt, weil ich irgendwann entschieden habe, dass wenn Gott ihn da durchträgt und immer seine Hand über ihm hält, das sehen wir sehr wohl, dass er in dem ganzen Schlimmen immer noch bewahrt war und wir hatten wirklich schlimme Situationen, dass es doch Gottes Wille ist, dass er noch nicht gestorben ist und dass es doch Gottes Wille ist und dass er vielleicht Glück hat, weil er gläubige Eltern hat, ne? Und warum uns das so, am Anfang habe ich immer gedacht, ich weiß nicht, warum Gott uns das zumutet, aber das ist keine Zumutung, das ist des Feindes Raub und fertig. Und deswegen ist es so, wir werden immer wieder diese Situation haben, dass wir beten und dass wir glauben. Und lange Gebete sind ja auch oft das Schwierigste für uns, ne? Diese langen, langen Sachen. Aber wann sollten wir uns denn bewähren? Wir hätten sonst überhaupt keine Bewährung. Es steht ja immer wieder, dass wir durchhalten sollen. Und nur in diesen Situationen, wenn wir dann vom Glauben abfallen, haben wir uns nicht bewährt. Wenn wir aber immer wieder entscheiden, Herr, ich verstehe es jetzt gerade nicht, und alle haben schon viele Situationen erlebt, ob kleine oder große, manchmal machen die Kleinen auch sehr viel mit einem, dann haben wir uns doch bewährt, wenn wir auf dem Weg bleiben, wenn wir sagen, ich nehme dein Wort immer noch für bare Münze und ich glaube das immer noch und ich tue immer noch, was im Wort Gottes steht. Nämlich dein Wort weiterzusagen, beziehungsweise dafür zu beten, auch jemandem Fremden zu beten, wenn er krank ist. Einfach dieses, das ist doch die Bewährung, das ist doch dieses Dranbleiben. Und es wird in unserer Zeit nicht besser werden. Ich bin überzeugt davon, dass es nicht besser wird. Also ich will jetzt auch nicht propagieren, dass es schlimmer wird, aber es wird nicht besser werden. Weil wir leben in einer feindlichen Welt, das war aber schon immer so. Seit Eva ihren Fehler begangen hat und Adam auch. Also von daher ist es so, dass wir uns doch bewähren sollen und wir wollen uns doch auch bewähren. Wir wollen uns doch auch bewähren. Wir wollen doch, dass Jesus sagt, hast du jetzt gut gemacht. Also für mich ist eine der Stellen von Paulus, am massivsten, also am durchdringendsten, wo sie ausgepeitscht werden und in den Stock gelegt werden. Ich meine, die Gefängnisse waren damals bestimmt nicht wie heute und dann Lobpreislieder singen. Ich sage immer, Herr, da bin ich mir nicht sicher, ob ich das könnte. Bin ich mir wirklich nicht sicher. Also das ist für mich schon, auspeitschen ist auspeitschen. Keiner von uns hat das erlebt. Aber wenn wir sowas schon mal im Fernsehen gesehen haben, können wir uns so ungefähr vorstellen, wie schrecklich das ist. Also wir beten immer für Gesundheit und da ist er aber, da sind ja auch Menschen geheilt und sehend geworden und trotzdem wurden sie ausgepeitscht und kamen da rein haben auch nicht die Menschen verflucht, die das getan haben, und haben Gott gelobt und gepriesen, dass sie auch noch für Jesus leiden dürfen, haben sie sich drüber gefreut. Da habe ich so gedacht, oder wenn wir an die frühe Kirche denken, an die erste Gemeinde, die versammelten sich schön in Jerusalem, sie hatten das erkannt, es ist der Sohn Gottes, sie wussten das, sie glaubten das, sie hatten den Heiligen Geist, sie hätten sich wahrscheinlich nie zerstreut, wenn nicht der Herr diesen Schutz weggenommen hätte und sie verfolgt worden wären unter allen möglichen, unter Nero, das haben wir ja immer so im Kopf. Die haben die Christen in die Arenen gebracht, die Löwen haben die gefressen, die haben die Christen verfolgt, getötet, umgebracht und sie haben sich in alle Länder verteilt und das war eigentlich die erste Evangelisation, die dann auch kam unter den Heiden in Antiochia. Die erste internationale Gemeinde. Also haben wir vielleicht ein bisschen ein falsches Gottesbild manchmal. Auch ich. Dass wir so denken, ach, alles soll toll sein, ich habe es gerne bequem, ne? Alles soll so funktionieren, wie ich das plane und so, ne? Aber was ist, wenn sowas geschieht? Wenn Gott den Schutz wegnimmt? Letztens sagte jemand, ich weiß nicht, wer das war, wegen diesem 2020, dass der Sohn von Billy Graham nach Köln kommt, dass irgendwie ist ausgesprochen worden, dass sie noch so eine Großveranstaltung machen möchten, weil sie nicht wissen, ob das noch so viele Jahre in Deutschland erlaubt sein wird, christliche Großveranstaltungen zu machen. Diese Denke hatte ich überhaupt nicht. Ne? Hatte ich gar nicht. Wir durften immer unsere Veranstaltungen machen. Großveranstaltungen sind eher nicht gemacht worden aus Geld oder aus praktischen Gründen oder so, oder sehr selten. Aber was wäre denn dann, wenn das verboten wird, in diesem ganzen Zusammenhang mit Terrorwarnung und. Also das ist so etwas, lasst uns unseren Glauben auf das Fundament der Bibel legen. Lasst uns unseren Glauben auf das Fundament legen, was Jesus gesagt hat, was aber auch Paulus und Petrus und so lehren. Das war für die keine Diskrepanz. Deswegen finde ich so wichtig, der nächste Schritt für jeden persönlich, aber auch der nächste Schritt für uns als Gemeinde. Der Herr hat klar gesprochen, wir machen Heilungsgottesdienste, aber ich möchte euch doch ermutigen, dass ihr diese Woche abends zu den Gebeten kommt. Die ganze Woche, jeden Abend, 19 Uhr. Wir wollen doch viel beten, wir wollen doch, dass die Atmosphäre sich hier in Düren, an diesem Platz, wo Gott uns hingestellt hat, verändert. Wie auch immer er es tun wird. Wie auch immer, kommt zum Heilungsgottesdienst. Auch wenn ihr nicht krank seid, auch wenn es euch super geht, setzt euch hin und betet einfach, dass die Atmosphäre immer göttlicher wird. Also das ist einfach etwas, was ein ganz klarer Auftrag ist. Das war jetzt nicht unsere Erfindung, sondern das steht ja im Wort Gottes, dass wir das machen sollen. Dass wir für die Kranken beten sollen. Und zu frühchristlicher Zeit haben sie das ja getan, trotz dem ganzen Druck. Trotzdem. Einen Moment lang hat Paulus was Gutes getan. Auf einmal passte jemandem was nicht, dann haben sie ihn gesteinigt und haben gedacht, der ist wirklich tot. Und der ist nochmal aufgestanden. Ne? Also wenn wir das alles lesen, dann denke ich immer, ja Herr, was waren die bereit so zu geben? Was war das für ein Glaube? Glauben wir vielleicht komplett falsch? Habe ich mich wirklich so gefragt. Wie tief ist der Glaube überhaupt? Was sind wir bereit für Kosten überhaupt zu tragen? Also das Letzte, was ich möchte, ist eine deprimierende Predigt, auf keinen Fall. Aber ich möchte euch so ermutigen, dahin zu gucken, was der nächste persönliche Schritt ist. Und was ist vielleicht dann auch der Schritt für uns als Gemeinde? Zu sagen, da stehen wir jetzt hinter und wir folgen diesem Wort aus Markus 16, 20 oder was, ne? 20, 21. Also, dass wir einfach sagen, wir glauben Gott, egal was wir erlebt haben. Ich weiß, wir haben alle schon Schlimmes erlebt, alle. Mehr oder weniger haben wir Sachen nicht verstanden, die passiert sind. Aber da sollen wir ja nicht drauf schauen. Ich habe mir diese Woche habe mir diese Woche viele Gedanken gemacht um die Heilungsgottesdienste, die wir so hatten. Auch durch die Allianz-Gebetswoche, durch eine Sache, ich glaube, das war sogar hier. Der Waldemar, ihr kennt ihn vom Sehen, der immer mal früher kam, seit ich Pastor bin, kam er kaum mehr, gar nicht mehr. aus der Ruhrstraße ist der, glaube ich. Der hat einer der Heilungsgottesdienste ganz am Anfang. Ich glaube, der Kenny, der hat da noch verschiedene in der apostolischen Gemeinde verschiedene Lobpreisbands immer eingeladen gehabt. Und Martin und ich haben da gebetet. Also da haben viele gebetet. Da war noch der Rainer von Tottleben weiter auch, aber auch viele andere, die da gebetet haben. Und der hatte eine ganz kaputte Wirbelsäule. Und wir haben gebetet und das gab ein Geräusch, das habe ich bis heute im Ohr. Ich habe mich so erschrocken, weil ich bis heute nicht weiß, was da in seiner Wirbelsäule passiert ist. Das war so, für mich war das ein Knall in meinen Ohren. Und ich guckte ihn vollkommen erschrocken an. Und jetzt sprach ich ihn nochmal an. Er ging so an mir vorbei, so zwischen den Leuten. Sag, Waldemar, dein Rücken. Der sofort, wie aus der Pistole geschossen. Ich habe eine neue Wirbelsäule, sagt er. Er hat damals eine neue Wirbelsäule bekommen. Und das weiß ich, dass er das auch mal vorne als Zeugnis gesagt hat. Hat nicht noch Ina übersetzt. Irgendeiner hat noch übersetzt aus dem Russischen, weil der ist nicht so flüssig im Deutschen. Und sofort kam das aus der Pistole geschossen. Ich habe eine neue. Die Ärztin hat gesagt, sagte er jetzt noch mal, jetzt also vor 3 Wochen, die Ärztin hat gesagt, ich habe eine neue Wirbelsäule bekommen. Und lasst uns da drin bleiben. Lasst uns da drin bleiben. Ihr wisst genau, wie krank ich war. Ich könnte das hier alles nicht machen, wenn ich krank geblieben wäre. Viele, viele haben viele gute Dinge erlebt. Und ich finde, wir sollten uns vielleicht so, wir haben immer so die Kinder vor Augen oder so, und da sind ja auch Kinder geheilt worden. Es ist ja nicht so, dass keine Kinder geheilt worden sind in der Uniklinik. Aber wir haben natürlich immer die vor Augen, die gestorben sind, weil das so ein furchtbares Elend ist, was ja auch normal ist. Aber lasst uns doch an die Sachen denken, die in den Heilungsgottesdiensten oder hier in Gottesdiensten oder wo wir irgendwo gebetet haben, wo Sachen geheilt worden sind. Lass uns doch da schon allein zur Ehre des Herrn, dass wir daran denken und sagen, ach Herr, das hast du getan, das hast du getan, das hast du getan, ist mir jetzt fast aus dem Kopf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe auch 80% vergessen. Also deswegen sollte man sich das immer mehr aufschreiben. Also viele, viele Dinge hat Gott, ich möchte sagen, er ist uns damals schon begegnet dadurch. Auch wenn er irgendeine Person von außerhalb geheilt hat, die wieder weggegangen ist. Lasst uns doch darauf schauen und nicht entmutigen lassen, dass wir als Gemeinde diesen Schritt gehen. Natürlich predige ich für nächsten Freitag schon, ne? Dass wir Mut haben, dass wir einfach sagen, Herr, das hast du getan. Und darauf schaue ich jetzt. Und der Arne hat mir mal was gesagt, was ich auch nicht wieder vergessen habe. Ich saß da irgendwie, wir waren ja 2-3 Mal, glaube ich, in seiner Praxis, Martin und ich, auch mal mit Lea, weil die so viel sehr krank war. Und ich habe gesagt, weißt du, Arne, wir beten und beten und beten für unseren Sohn und es geschieht nichts. Und der hatte ja oft so eine unhöfliche Art an sich, ne? Dann sitzt er da an seinem Schreibtisch, hebt so den Finger und sagt, was sagst du da? Weißt du, wie es wäre, wenn ihr nicht gebetet hättet? Und das ist mir heute vollkommen klar, weil Christian ja nochmal körperlich auch so sehr schwer erkrankt war vor 3 Jahren. Mir ist vollkommen klar, dass es anders verlaufen wäre, wenn wir nicht immer, immer beten würden. Dass das Schlimmste immer abgewendet wird, dass Gott immer noch seine Hand über sie hält. Und ich meine, wenn wir schon für unsere Kinder immer beten, ne, egal wie es aussieht, wer soll denn sonst für sie beten? Das ist natürlich unsere Aufgabe als Eltern. Und das nur noch mal so als Nebensatz. Also er hat das gesagt und hat vollkommen recht gehabt. Worauf schauen wir und was sprechen wir aus? Und interessant fand ich auch in dem Zusammenhang, fällt mir das jetzt gerade ein, die Lea ist einmal mitgekommen, weil die hatte ständig Anginen und das Antibiotika, die Ärztin hatte dann schon so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so da machen die so einen Test, auf welche Antibiotika die überhaupt noch reagieren. Und von dieser Litanei Antibiotika hat sie nur noch auf 2 reagiert. Die war resistent sonst gegen alles. Und das sind ja immer Streptokokken-Angina, ne? Das ist ja immer ganz mistig, da kann ja die Gelenke kaputt machen, Herzmuskel und so, muss ja Antibiotika gegeben werden. Und die kam in so eine richtige Angstsituation hinein. Sie sagt, Mama, ich sag, wir haben einen Termin bei Arne, wir nehmen dich jetzt einfach mal mit. Du kommst da mit rein und Schluss. Und der Arne, der hat dann geredet und prophezeit und gemacht und mit uns geredet. Und irgendwann sagte Lea, ich bin ja mitgekommen, weil ich ja eigentlich gern Gebet hätte. Der hat nicht für die gebetet, der sagt, und du, sagt er, sprichst zum Berg und der Berg wird weichen. Und die Lea hat keine Angina mehr bekommen. Ne? Er hat viel mehr in ihr ausgelöst, als wenn er für sie gebetet hätte. Sie hat dadurch gesagt, okay, im Wort Gottes steht das, dass der Berg meine Krankheit ist und hat das gebetet. Und diese Anginen, die bis dahin ständig da waren, waren dann wirklich weg. Also das ist etwas, denke ich, und du sprichst zum Berg und er muss weichen. Das ist es. Jeder Einzelne, ne? Jeder Einzelne für sich selbst. Ihr seid ja alle Christen und meistens schon lange Christen. Und deswegen ist es ja immer nur eine Auffrischung. Und deswegen möchte ich euch so ermutigen, einfach zu schauen, was ist mein persönlicher Schritt? Was ist mein Schritt, den ich gehen soll? Was möchte der Herr heute von mir, dass ich das heute, jetzt entscheide? Hier im Gottesdienst, in dieser Atmosphäre. Was ist mein persönlicher Schritt? Und als zweites natürlich der Schritt für die Gemeinde. Aber der hängt, der ist irgendwie gekoppelt mit unseren persönlichen Schritten, ist ja ganz klar. Und deswegen sage ich nochmal, ich glaube, Herr, aber hilf mir loszukommen von meinem Unglauben, sagte der Vater. Ich glaube, hilf mir zu glauben. Wenn wir das nicht können, dann hilft uns Gott da ganz bestimmt. Wenn er mir geholfen hat, hilft er sowieso allen da drin. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, bevor ich nachher gar nicht mehr reden kann, höre ich, glaube ich, bald mal auf. Aber es hat ja doch gut geklappt. Wir kommen jetzt zum Abendmahl.